So, nicht vergessen, mein Mikro anzumachen. Schön, ich darf zum zweiten Mal in diesem Leben und an diesem Tag eine Predigt halten in dieser Gemeinde. Ich bin gespannt, wie ich das diesmal hinkriege. Ich habe ein cooles Thema bekommen, worüber ich reden darf. Nächstenliebe. Wir haben schon den zweiten Advent. Das ist mir irgendwie heute erst bewusst geworden. Ich habe vorhin auf den Kalender geguckt, kurz. Ich wollte wissen, wie viel Zeit ich noch so habe. Und ich habe gemerkt, es sind nur noch 2,5 Wochen. Fühlt sich irgendwie gar nicht so an. Irgendwie ist gefühlt noch Sommer gewesen vor 2 Wochen. Ich weiß aber gar nicht, was du mit dieser Zeit so verbindest. Vielleicht bist du so ein Mensch, der das einfach so richtig abfeiert. Vielleicht freust du dich einfach nur schon richtig seit Sommer, du hast schon Geschenke gekauft. Es gibt ja wirklich Menschen, die kaufen die schon Monate vorher. Und du freust dich schon drauf, die Leute zu sehen, die du sonst nicht sehen kannst. Du machst das beste Essen, du holst die besten Klamotten raus und vielleicht geht es dir so wie Connor und mir, wir machen immer übelst viele Kerzen an und es ist dann so schön und so. Und vielleicht bist du aber auch so wie ich und hast jetzt vielleicht ein bisschen Terror, wenn ich das sag, weil du merkst, ich habe nur noch 2 Wochen und ich weiß immer noch nicht, was ich meinen Verwandten, meinen Liebsten schenken soll. Vielleicht hast du so eine bucklige Verwandtschaft und du freust dich da eigentlich auch gar nicht wirklich drauf. Soll ja auch vorkommen. Weihnachten ist ja allgemein irgendwie so bekannt als das Fest der Liebe. Wenn ihr mal eins live hört, dann kommt das auch, also ich sage jetzt nicht, ihr hört wahrscheinlich alle kein eins live, aber ich habe mir sagen lassen, dass da immer wieder so gesagt wird, Weihnachten und dann schenkt euch Liebe. Ihr kennt das bestimmt alle, das ist schon seit Jahren so. Finde ich auch voll witzig, dass das bei 1 Live ist. Aber die machen das, finde ich cool. Und für viele ist das irgendwie so ein Gefühl. Ne? Für viele ist Weihnachten nicht mehr wirklich, hat nicht mehr viel mit Jesus zu tun. Es ist dieses Gefühl, dieses schön warm, kuschelig, ne? Mit den Liebsten so, einfach so schön romantisiert und so. Und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, bis ich mich auf das Thema vorbereitet habe, weil ich glaube, es geht um viel mehr als so ein schön warmes Gefühl. Ne? Ich habe dazu eine coole Stelle rausgesucht, aus der Bergpredigt. Das ist auch ein Bild, wo Jesus vielleicht so mit so einem schönen Purpurzeug stand. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich fand das schön. Ich fand das Bild trotzdem schön. Und ich möchte mit euch diese Stelle einfach lesen. Und weil der Text da so klein ist, muss ich mich gleich umdrehen. Und ich lese das mal mit euch. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch deinen Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm 2. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich möchte euch einfach einmal kurz in diese Zeit hineinnehmen. Ich glaube, das gibt uns nochmal so einen neuen Geschmack für diese Stelle. Also mir ist es aufgefallen, also diese Stellen sind ja irgendwie nur so lang. Die kannst du in 2 Minuten lesen. Ich weiß nicht, hat jemand die Zeit gestoppt? Es war sehr kurz. Und wir sind so als, wenn du mit diesen Stellen bekannt bist, dann liest du diese Stellen und du denkst so, okay, ah, nächste Lieben, das hört sich eigentlich ganz schön an. Aber was hat das für die Leute damals bedeutet? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ich richtig cool finde. Das ist, auf diesem Berg stand Jesus vielleicht damals oder vielleicht da so hinten. Damals sah das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber das ist der, vielleicht der Ort, wo man im Moment sagt, okay, da stand Jesus wahrscheinlich. Der Berg heißt auch, wie heißt er nochmal? Berg, wie heißt er auf Deutsch? Ah, Berg der Seligpreisungen, so nennt man den. Und ja, jetzt bist du vielleicht so ein Mensch, der damals zur Zeit Jesus lebt und du hast von dem gehört, Jesus ist irgendwie so ein Typ, der kommt irgendwie aus dem Kaff, aus Nazareth und er ist aber so richtig, also ganz interessant, der redet Sachen, über die hat sonst noch niemand so krass auch geredet. Er ist faszinierend, er tut wohl auch Wunder, habe ich gehört. Und du willst diesen Menschen kennenlernen und er kommt gerade so bei dir vorbei und du bist vielleicht jetzt einer von denen, die sich das anhören. Und dann steigt er auf diesen Berg und er fängt an zu reden über so ganz eigentlich so ganz alltägliche Dinge. Er nimmt immer irgendwie so eine Stelle aus der Bibel und sagt dann, ihr habt gehört das. Und Jesus nimmt das dann und sagt, ich aber sage euch, und packt da irgendwie nochmal so einen ganzen Berg sein eigenes Denken über, oder, ne? Er legt diese Stelle nochmal ganz neu aus. Und teilweise irgendwie viel krasser. Also er redet über Ehe und über Scheidung. Er redet über, wie gehst du mit deinem Geld um? Und weil damals so gut wie jeder eigentlich auch religiös war, redet auch über diese alltäglichen Sachen, wie zum Beispiel Fasten oder Beten, Almosen, diese Sachen halt. Und diese Stelle, die wir jetzt gelesen haben, ist die letzte. Also es kommt auch immer mal wieder vor, dass du zum Beispiel, also jetzt, vielleicht ist das für euch so ganz fremd, so, wer ist schon mal zu euch gekommen und hat so gesagt, gib mir dein Hemd. Passiert nicht. Aber damals war das ganz, also es könnte passieren. Zum Beispiel, sagen wir, du bist jetzt auch einer, du bist wieder dieselbe Person. Du bist, sagen wir, ein Fischer. Du gehst in den Ort rein, in irgendeinen Ort, und da steht dann so ein Zachäus. Ne? Kennen wir, dieser Zöllner, den keiner mag, weil Zöllner zu einem kommen und die sagen dann, du hast Fische, gib mir welche davon, das ist dein Zoll. Oder gib mir Getreide, was du halt so hast. Und dann bist du vielleicht schon du bist arm, die Zölle sind nicht wenig und du musst ständig irgendwelche Abgaben leisten und du hast einfach nicht viel. So, und jetzt kommt dieser Zachäus zu dir und sagt, gib mir was. Und du sagst, ey, sorry, aber ich habe gerade mal genug für meine Familie, eigentlich habe ich da noch einen Haufen Leute, die ich auch noch versorgen muss. Und jetzt kommt dieser Zachäus, der ist ja so klein, springt auf seinen Tisch und zieht dir einen rüber. Was machst du dann als Nachfolger Jesu? Wie gehst du mit diesem Zachäus um? Oder dann steht daneben auch ein Zöllner, neben diesem Zöllner steht ein Soldat, der guckt, dass alles nach dem Rechten läuft. Und dieser Soldat steht da, und vielleicht greift er schon so nach seinem Schwert, weil er gucken will, was du machst. Wie gehst du mit diesem Soldaten gegenüber? Also wie trittst du dem gegenüber? Was denkst du über den? Wahrscheinlich nichts Gutes? Weiß nicht. Und diese Frage nach dem Nächsten, das ist eine Frage, die hat die Leute damals richtig krass bewegt. Die wussten, also wie legt man diese Stelle aus? Wie denkt man über diese Stelle? Wenn in der Bibel steht, du sollst deinen Nächsten lieben, was mache ich damit? Das ist jetzt nochmal der Text und möchte mit euch den einfach mal so ein bisschen durchgehen. Ich möchte über die zweite Hälfte sozusagen reden. Und da steht, du sollst den Nächsten lieben, habe ich schön gelb markiert. Das ist die Stelle, da zitiert Jesus die Bibel. Weiß jemand von euch, wo das steht? Bibelschullehrer wissen das. Dein Lieblingsbuch in der Bibel zitiert er da, 3. Mose. Und er sagt, ihr habt gehört, und dann zitiert er das. Und was, wenn ihr diese Stelle kennt, was fehlt da? Das fällt eigentlich auch direkt auf. Er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst und den Feind hassen. Und was ist, also wie haben die Leute das mitbekommen? Ihr habt es gehört. Damals war das so, nicht so wie heute, jeder hat sein Smartphone und da drauf eine Bibel. Damals bist du in die Synagoge gegangen und dann wurde dir das gesagt, wurde das erzählt. Und das zeigt, dass damals das so verstanden wurde. Also, wenn du, naja, du liebst halt jemanden, du hast den anderen, ne? So, der dir halt querkommt, den du nicht magst, der Zöllner, der Soldat. Ja. Wer's, also, und das sind jetzt zwei Fragen, ne? Also, erstmal, wer ist dieser Nächste? Wer soll das sein? Und zweitens, wenn ich weiß, wer dieser Nächste ist, was bedeutet es dann, diesen Nächsten zu lieben? Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn wir uns einfach mal angucken, was da steht in 3. Mose. So, genau, da steht 3. Mose oder Levitikus 19, Vers 18. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Angehörigen deines Volkes, sondern sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Jahwe. Wer ist dein Nächster? Naja, Angehöriger deines Volkes. Ist das mein Nachbar? Reicht das? Ist das der Zöllner? Der ist ja auch ein Jude. Aber der wohnt nicht neben mir. Gehört das dazu? Ich glaube, es ist vielleicht nochmal gut, wenn wir nochmal ein bisschen mehr Kontext uns angucken. Und deswegen habe ich den Rest da gleich mitgebracht. ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht. Du sollst weder die Person des Geringen ansehen, noch die Person des Großen ehren, sondern du sollst deinen Nächsten gerecht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen, also schlecht reden über andere, unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen das Blut deines Nächsten. Ich bin Jahwe. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Angehörigen deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Jahwe. Ich glaube, dieser Text gibt uns nochmal so ein paar Anhaltspunkte, was der Nächste auf jeden Fall in dieser Bibelstelle hier sein könnte. Und ich habe die einfach mal gelb markiert. Guck mal, man sieht da so, dein Nächster, naja, jemand unter deinem Volk, dein Bruder, ein Angehöriger deines Volkes. Ja. Also, das bedeutet dann ja in diesem Kontext sozusagen, naja, jemand aus Israel halt, ne? Also aus der Sippe, aus der ganzen riesigen, riesigen Blutsverwandtschaft. Deswegen auch Brüder. Ja. Aber, naja, jetzt zum Beispiel wieder auf diesen Zachäus bezogen. Zählt der denn wirklich so? Weil der ist ja ein Verräter. Der hat ja mein Volk verraten. Der ist rübergewandert. Der hat sich verkaufen lassen. Der lässt uns hier einfach so los. Und der nimmt uns jetzt auch noch aus. Sein eigenes Volk. Also der zählt doch 100 pro nicht. Und der Soldat schon lange nicht. Der ist ja... Das sind irgendwer. So, und jetzt... ein paar Verse weiter. Wir wollen ja immer im Kontext das sich alles angucken. Da steht auf einmal... Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich bin Jahwe. Ich, Jahwe, bin euer Gott. Tja, was machen wir jetzt damit? Also, Fremdling, na, der Römer, der ist ja auch nicht fremd eigentlich, ne? Weil der ist ja immer da. Ja, also ihr versteht, ich glaube langsam so, worauf ich hinaus will. Ne? Also das ist immer noch gar nicht so einfach. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Also hast du eigentlich Feinde? Also könntest du mir jetzt aus dem Stehgreif jetzt einfach mal so sagen, okay, diese und diese Person ist mein Feind. Also ich hatte das einmal mindestens in meinem Leben. Also, meine Frau zählt nicht. Die vertragen uns immer wieder. Aber ich hatte das einmal, das wollte ich euch einmal erzählen. Ich hatte einen, ich nenne ihn Stefan, heißt nicht wirklich Stefan. Das war ein Kommilitone von mir. Ich habe, Gott hat mir das geschenkt, dass ich geschafft habe durch Studium. Ich habe studiert mit ihm und er war einer von vier anderen. Also wir waren fünf Leute, wir haben zusammen Maschinenbau studiert und es kam halt so, dass an irgendeinem Punkt in meinem Studium hatte ich, also ich habe richtig gemerkt, und der hat es mir auch mit allem, was er konnte, teilweise zu spüren gegeben, dass er mich nicht mag. Und zwar, also so richtig. Und ich hatte das Gefühl, egal was ich mache, sogar das Gute, was ich, also selbst, weiß nicht, wenn ich ihm jetzt irgendwas sagen wollte oder sonst was, selbst wenn es gute Sachen waren, wenn ich mich vorbildlich verhalten habe, dann hat er sich trotzdem über mich aufgeregt. Weil, was bist du denn für einer? So, auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Ich glaube, über solche Leute redet Jesus hier. So, wer ist mein Nächster? Kleine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Nach diesen ganz wichtigen Punkten steht immer wieder, ich, Jahwe, bin euer Gott. Oder bei manchen steht es dann auch in großen Buchstaben einfach Herr, ne? Ist dasselbe. Das bedeutet, ich bin der, ich bin. Gott selbst sagt in diesen Stellen eigentlich, also gerade da, was ich da auch umkreist habe, ihr seid die Fremdlinge gewesen. Ihr seid die, denen ich begegnet bin. Gott selbst ist der, der den Fremden liebt. Gott selbst ist der, der deinen Nächsten liebt. Das sollten wir vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wie sieht diese Liebe jetzt konkret aus? Diesen Personen gegenüber, die mich nicht abkönnen, die ganz klar meine Feinde sind, aber die ich vielleicht auch gar nicht abkann. Vielleicht sind das Menschen, die dir begegnen und du kommst einfach nicht mit denen auf einen grünen Zweig. Diese Stelle gibt uns ein paar Hinweise, die habe ich jetzt so gelb angemalt. Da steht, keine Ungerechtigkeit begehen gegen die. Die Person nicht achten, also die, egal ob es jetzt eine klein oder groß oder wer auch immer, du sollst nicht schlecht reden, du sollst nicht hassen in deinem Herzen. Und ich hab versucht, diese Stellen einfach mal so ein bisschen zu übersetzen für uns in eine Sache, das ist immer so negativ und man denkt dann so, ja, keine Ungerechtigkeit, was soll das heißen? Das Wort, das nämlich hinter Lieben steht, das ist im Griechischen, also in Matthäus, das heißt Agape, das ist eine göttliche Liebe. Und ich habe versucht, das einfach mal von diesen Sachen, die wir jetzt hier eben hatten, versuchen einfach mal in Liebesprache sozusagen umzumünzen. Und da steht, du sollst nicht gegen das Leben eines anderen auftreten. Was bedeutet das übersetzt? Ich glaube, es bedeutet zu retten, ne? Also nicht das Leben zu nehmen, sondern Leben zu geben. Es bedeutet, von Herzen zu lieben. Also du sollst, da steht, du sollst keinen Hass in deinem Herzen tragen. Da steht, weise deinen Nächsten zurecht. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet vielleicht auch Wiederherstellung im Sinne von, da ist eine Person und ich sehe, die ist auf dem falschen Weg und ich gehe einen Schritt auf diese Person zu und ich sage zu ihr, ey, wie du lebst, das ist nicht in Ordnung. Ich möchte dir helfen, auf den richtigen Weg zurückzukommen. Und was mir auch aufgefallen ist, da steht ja, du sollst keine Rache üben. Wie übersetzt man das? Und ich glaube, das ist vielleicht, da kam mir direkt diese Stelle in den Kopf, wo steht, du sollst dich nicht selber rächen, sondern du sollst Gott die Rache übergeben. Und mit anderen Worten, du kannst klagen. Du kannst Gott diese Ungerechtigkeit bringen und sagen, Gott, ich werde ungerecht behandelt, aber sich dann nicht selber zu rächen. Ich glaube, diese ganzen Dinge, da sieht man schon so ein großes Bild, das ist eine allgemeine Haltung, eine innere Haltung diesen Menschen gegenüber. Eine innere Haltung, die mich dazu drängt, zu lieben. Und zwar nicht so, wie ich liebe, sondern so, wie Gott liebt. Gott sagt, ich habe mich über dich erbarmt. Erbarme du dich jetzt. So. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Da steht, da sagt Jesus dann, ich aber sage euch, und jetzt erweitert er das, was er davor gesagt hat, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl und bittet. Ich habe das mal umkreist. Jesus baut sein, als er auf der Erde ist, verkündigt er sein Reich. Er als der Christus, als der gesalbte König, beschreibt mit diesen Worten eigentlich eine Haltung, ein Merkmal seiner Nachfolger. Und er sagt, diese Merkmale sollen sein, dass sie lieben, dass sie segnen, wohltun, dass sie bitten, dass sie Schritte auf andere hinausgehen. Aber diese Sachen, also die findet man ja eigentlich nicht, die findet man nicht in 3. Mose, was wir gerade gelesen haben. Wo hat er diese Gedanken her? Ich glaube, diese Gedanken hat er her, die kriegt er von zwei Stellen. Und zwar das erste ist, sehen wir gleich, er schaut sich das Wetter an. Und das zweite ist eine Bibelstelle, aber von einem anderen Teil der Tora, also der 5 Bücher Mose. Also er sagt, damit ihr Söhne, also liebt, segnet, bittet und tut wohl denen, wenn ihr das tut, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so dein Gedankengang wäre, wenn du jetzt so in die Welt guckst und wenn du das argumentieren würdest. Also ich würde es auf jeden Fall nicht so argumentieren. Aber Jesus macht das. Und ich fand das so krass, also in der Vorbereitung, da habe ich das gelesen, das fand ich so schön. Da wurde das so beschrieben, dass Jesus ein gottgesättigtes Bild von der Welt hat. Also Jesus sieht in jedem kleinen, in jeder kleinen Sache, die du so hast, in jedem Gespräch, das du hast, in Kleidung, Essen, dass du atmen kannst, dass du, ja, was auch immer, was dir so begegnet, das ist alles ein Geschenk von Gott. Und ich weiß nicht, ob uns das schon mal so bewusst geworden ist, aber es ist ja nicht so, dass du gehen, also du kannst jetzt zum Beispiel so gehen, du bist jetzt auch so ein Israelit und du gehst so und dann siehst du so deinen Nachbarn und dann ist so ein schönes Feld und richtig schöne, ja, es ist ein richtig schöner Garten, alles blüht, es duftet und dann sind da Früchte und das sind wohl ernährt, so Bäume, Oliven, Wein und Feigen und alles. Und dann kannst du sagen, ja klar, das ist der und der. Und der ist so ein Freund von Gott. Also Gott liebt diesen Person, diese Person liebt Gott. Die sind so dick miteinander und der tut nur Gutes und alles. Und dann gehst du ein paar Kilometer in diese Richtung und dann siehst du, da sind schon so richtig so diese, kennt ihr diese Bilder aus der Wüste, ne? Die Erde schon so aufgerissen, alles kaputt, Schimmel an den Bäumen und alles. Früchte funktionieren auch nicht wirklich, also kann eigentlich auch sein lassen. Aber du weißt, woher das kommt, weil, naja, das ist doch der Typ, der hat auch Mitarbeiter und so, aber der bezahlt die ganz schlecht und der lästert nur und der hasst Gott auch und wettert auch immer so gegen den und zur Kirche geht der auch nicht. Ja. Und ist einfach ein ganz, ganz schlechter Mensch. Ist ein Feind von Gott, ist doch logisch und deswegen sieht es so aus. Und Jesus zeigt uns hier, das ist nicht so. Und er sieht in dieser Sache, dass die Sonne aufgeht, die Sonne geht unter, Mal für Mal, und sie geht auf und unter über mir, über dir, aber auch über der Person, die ich nicht leiden kann oder die mich nicht leiden kann. Oder auch sogar Leute, die Gott gegenüber feindlich sind. Und sie gibt, und Gott gibt auch, also Regen war damals so, also Ressource, das war, du brauchtest das, um Sachen anzubauen und so. Gott gibt diesen Personen Leben, er versorgt diese Menschen. Genauso wie er mich versorgt. Und weil Gott das tut, darf ich das auch. Gott als Vater gibt uns das. Und damit können wir, wenn wir dann so handeln, können wir zeigen, nicht, also und ich glaube auch für diesen ersten Satz, damit ihr Söhne und Töchter seid, ja, natürlich auch Söhne und Töchter, ne? Also hier steht nur Söhne, aber Töchter sind natürlich mit inbegriffen. Das ist keine Eintrittskarte. Es ist nicht so, dass wenn ich jetzt Leute segne, okay, dann bin ich jetzt Gottes Kind oder so, aber weil wir Gottes Kinder sind, können wir das machen. Genau. Und die zweite Stelle, die habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber Jesus wird an einer anderen Stelle gefragt, was seiner Meinung nach das Größte aller Gebote ist. Und er sagt da, die Stelle steht in Matthäus 22, das könnt ihr vielleicht nachlesen, aber ich lese das einfach mal kurz. Da fragt ihn einer und sagt so, was ist das größte Gebot? Und dann antwortet Jesus, du sollst, also das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also aus der Beziehung zu Gott, darin, dass ich sehen kann, wie gut Gott zu mir ist, und weil ich Gott liebe, macht Gott etwas in mir auf, dass ich als Nachfolger Jesus in mir diese Liebe, die Gott mir gibt, sozusagen zu einer Quelle wird, die ausströmt und überschwappt sozusagen auf andere Menschen. Da gibt es dieses Bild, das sagt Jesus ja sogar selbst zu dieser Frau am Brunnen. Er sagt zu ihr, ich kann dir Wasser geben, und das wird in dir zu einer Quelle eine Quelle lebendigen Wassers. So. Und ich glaube, da spricht Jesus vielleicht auch diesen Punkt an. Dass Gott in uns selber etwas neu aufbricht. Jesus hatte da, das ist nicht Matthäus, das ist Psalm 145, hatte da vielleicht auch diesen Psalm im Kopf. Das ist ein Gebet Israels, das kannten die damals alle. Und da steht, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Also das unterstreicht das nur noch mal neu. Gott ist gütig gegen alle. Gegen die, die du magst und die du nicht magst und gegen die auch dich nicht mögen. Aber Gott will uns einen neuen Weg zeigen. So. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Nochmal neu sagt Jesus, es ist in Anführungsstrichen nichts Besonderes dabei. Wenn du sagst, okay, meine Nächstenliebe beschränkt sich eigentlich nur auf die Leute, die ich sowieso schon lieb habe. Also es ist nichts dabei, wenn ich jetzt irgendwen von euch hier grüßen würde. Das machen ja auch sogar die, also man könnte zählen auch mit Sünder. Also die, stell dir den schlimmsten Menschen vor, den du kennst oder den du dir vorstellen kannst. Selbst diese Person wird Menschen haben, die diese Person auch liebt. Und diese Person wird diesen Personen Gutes tun und sie auch grüßen und so. Das ist nicht göttliche Liebe. Also Jesus gibt hier eigentlich auch zu, dass Menschen an sich eigentlich schon ganz liebe Menschen sein können. Auch. Aber nicht immer sind. Und wir wollen, Jesus will mehr von uns. Dann sagt er, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich habe eben kurz über einen Vers gesprochen, der aber, also, und den aber so ein bisschen übersprungen. Jesus sagt, wir sollen vollkommen sein. Und ich glaube, das spielt ganz klar mit diesen weißen Sätzen darüber zusammen. Da steht ja, ihr sollt vollkommen sein. Und ich glaube, er beschreibt das mit diesen Worten neu. Unsere Liebe soll sich ausdrücken darin, dass wir segnen, dass wir tun, aber dass wir bitten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist es so, dass du das jetzt versuchst, die ganze Zeit so zu übersetzen, in deine Wort, also in dein Leben sozusagen zu übertragen. Vielleicht bist du eine Person und du sagst, boah, ich habe da diese Person. Und dieser Person gegenüber, ich weiß nicht, wie ich dieser Person begegnen soll. Keine Ahnung. Vielleicht hast du schon versucht zu segnen, also mit Worten. Ich meine, das ist ja erstmal das Einfachste so. Und vielleicht bist du sogar schon den nächsten Schritt gegangen und hast gesagt, ich möchte wohl, also Gutes tun dieser Person, ich möchte wirklich auch schon was tun. Und du merkst, das ist auch nicht genug. Keine Ahnung, ich tue doch schon alles, Jesus. Und jetzt verlangst du von mir, dass ich vollkommen werde? Also, dass ich vollkommen bin da drinne? Wie Gott? Und mir ist das so aufgefallen, dass Jesus das in so einer Steigerung sagt. Er sagt, segnet. Im ersten Schritt, im zweiten Schritt, tut wohl. Und im dritten Schritt, wenn, vielleicht bist du jetzt an dem Punkt, wo du sagst, boah, was soll ich tun, Lukas? Du erzählst dir die ganze Zeit, das Herz ist so schön, aber wie soll ich das machen? Und ich glaube, Jesus sagt, bittet. Das habe ich jetzt im ersten Gottesdienst gar nicht gesagt, aber ich glaube, indem wir das tun, öffnen wir, indem wir diese innere Haltung haben und auch diesen Wunsch, vielleicht sagst du, ich habe nicht mal den Wunsch. Ich glaube, wenn wir uns dafür entscheiden, wenn wir diese innere Haltung haben wollen und Gott darum bitten, ich glaube, dass wir damit dem Heiligen Geist in unserem Leben eine gewaltige Tür öffnen. Ein sozusagen wie so ein Segel, das wir aufspannen, aber der Heilige Geist ist der Wind, der dann da reinpustet und uns die Kraft dazu gibt, vollkommen zu sein. So, gleich wie, ne? Gleich wie unser Vater, so auch wir als seine Kinder. Manchmal ist es nicht mal so, dass du weißt vielleicht nicht mal, was du beten sollst. Römer 8, das finde ich so eine coole Stelle, da steht, in gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Manchmal reicht es auch einfach, nichts zu sagen. Manchmal kann man einfach Gott reden lassen, sozusagen. Vielleicht ist das für dich ein Schritt, den du gehen sollst. Jesus selbst ist für uns ein Vorbild. Jesus selbst war, es gibt Leute, die sagen, Jesus war gar nicht der Erste, der das gesagt hat. Es gibt Leute, die sagen, Jesus war das, der hat diese Lehre ins Rollen gebracht vor 2000 Jahren. Wie dem auch sei, Jesus war der Einzige, der in seinem Königreich das als Erster gelebt hat. Und da steht, er hat nie gesündigt und niemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Diese Sachen sehen, finde ich, sehr ähnlich aus mit dem, was wir vorhin gelesen haben, ne? Was Jesus auch gesagt hat. Jesus sagt, segnet. Oder tut wohl und so. Diese ganzen Dinge finden sich hier wieder, die habe ich mal gelb so markiert. Jesus bat am Kreuz für seine Verfolger. Wir wissen, dass er gesagt hat, Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vollkommene Liebe, also göttliche Liebe. So, und das Letzte, das wollte ich auch auf jeden Fall noch mitnehmen. Philipper 2. Jesus, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich habe am Anfang gesagt, dass Jesus sein neues Reich verkündigt. Und wir dürfen in dieses Reich mit einsteigen. Jesus als dieser König dieses Reiches, auf Englisch habe ich das gehört, das heißt, da hat das jemand Upside Down Kingdom genannt, also ein Überkopf-Königreich, in dem der Stärkste in dieser Welt nichts gilt, aber die Reichsten, die Bettler sind, die Armen, die Kranken, die nichts wert sind in dieser Welt, sind dort die Reichen. Und Jesus hat sich selbst sozusagen in dieser Sache ganz nach unten gestellt. Der wurde nicht nur einer von uns, sondern noch viel mehr. Er hat sich von seinen Feinden überwinden lassen. Und genau das hat Gott in ihm, also damit wurde er König dieses Königreichs. Und wir dürfen als seine Nachfolger in dieses Königreich mit einsteigen. Und ich glaube, das können wir nur durch seinen Geist. Und es gibt uns Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich wünsche euch das, dass ihr seine Liebe erfährt, dass ihr seine Liebe in eurem Leben seht, weil sie ist da. Manchmal fehlt uns nur der Blick dafür. Und ich möchte mit euch und auch gleich für euch beten, dass ihr das seht und dass ihr euch von dieser Liebe verändern lässt. Diese Liebe hat das Potenzial, euer Leben umzukrempeln, unser Leben umzukrempeln. Sodass ihr dann in der Lage seid, das zu tun, was ihr lange nicht schafft. Ich möchte einfach nochmal beten zum Abschluss. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Und dann kommt nochmal die Band nach vorne.